Ist das hier jetzt gesperrt? Jetzt geht es aber. Jetzt geht es gut. Also entschuldigen Sie die Verspätung. Heute komme ich im gewissen Sinne zu dem in der hellenistischen Philosophie, was dem, was heutige Philosophie ist, am allernächsten kommt. Wir werden das noch genauer diskutieren. Letztes Mal hatte ich ja Ciceros historische Schranke in der Rezeption der griechischen Philosophie diskutiert. Und in gewissem Sinne, das ist natürlich der Hintergrund meiner These über den Übergang von der frühen klassischen Philosophie zur eigentlichen hellenistischen Philosophie im engeren Sinne, dass da die Perspektive der Philosophie auf Transformation des Lebens in gewissem Sinne verloren gegangen war. Die wurde reduziert auf die Transformation im Rahmen der Schule, Schulphilosophie und eben auf die Transformation im eigenen Lebenszusammenhang. Bei den Epikureern noch ausgeprägter als bei den Stoikern, aber jedes Mal ging es darum, eine entsprechende philosophische Lebensweise zu entwickeln, also man kann sagen Lebensphilosophie. Dieses Auseinanderfallen von Schulphilosophie und Lebensphilosophie indiziert eben, dass da etwas, was an der klassischen Philosophie, und ich rechne da eben Epikur und Zenon durchaus dazu, verloren gegangen war. Und da gibt es auf der Seite der Skepsis, mit der wir uns jetzt befassen, ein sehr interessantes Phänomen, das von der gewöhnlichen Betrachtung übersehen wird. Die skeptische Philosophie ist erloschen. Zwischen Pyrrhon und Timon und ihrer Wiederbelegung in gewissem Sinn, wie wir uns anschauen werden, durch Anisidemos, sind 200 Jahre vergangen. Also da kann man nicht von irgendeiner Kontinuität sprechen, sondern die Skepsis hatte sich, würde ich jetzt behaupten, mit diesem Übergang von der späten klassischen Philosophie zur eigentlich hellenistischen Philosophie erledigt. Weil diese Vorstellung eines gewissermaßen, um das in einer Redewendung der 60er Jahre zu formulieren, gesellschaftlich relevanten philosophischen Lebens, die hatte sich eben als unmöglich herausgestellt. Und ich denke, das ist der Hintergrund der pyrrhonischen Originalskepsis, tatsächlich eine solche Lebensweise zu entwickeln, die im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung, der Polis-Ordnung, die antizipiert wurde, dann sinnvoll gelebt werden konnte. Und mit dem Entfallen dieser klassischen Polis-Ordnung in den hellenistischen Reichen, oder genauer der Depotenzierung der Polisordnung als untergeordnete Ordnung blieb sie ja weiter, war auch die Grundlage der Skepsis, der klassischen Skepsis, entfallen. Und damit kommt es zu etwas, was ich bei Cicero beschreibe als Übergang von der Einheit von Theorie und Praxis, was die Philosophie beansprucht hatte, im Unterschied zu der Rhetorik, wo die Rhetorik eben immer als Vorbereitung zur Praxis aufgetreten ist. Eine etwas obskure Referenz habe ich dazu gefunden. Das wäre schön, wenn das mal jemand durchrecherchieren könnte. Im Hollywood, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber jedenfalls früher sagte man im Filmstudio, wenn sozusagen alles aufgestellt war und die Kamera auf den Knopfdruck wartete, Action. Und das ist der letzte Schritt in der Rhetorik. Die Rhetorik hat eine lange Liste, was man so alles machen muss. Und dann kommt Actio. Dann wird die Rede gehalten. Und ich bin mir relativ sicher, dass dieses Hollywood Action aus der rhetorischen Tradition kommt. Das waren ja klassisch gebildete Leute, die Amerikaner. Das ist ja nicht so, dass die da alle aus den Wäldern kamen. Und die haben große Stücke auf die antike Tradition gehalten. Und dass Leute, die dann Filmkunst machten, die Rhetorik kannten, halte ich für plausibel. Aber wie gesagt, ich habe es nicht durchrecherchiert. Aber so wird sich dieses Action am Schluss der Vorbereitung, wenn es dann wirklich losgeht und der Film gedreht wird, gut erklären lassen. Und so war es auch eben in der Rhetorik gedacht. Die Rhetorik, da gibt es dann die verschiedenen Sachen, die man vorbereiten muss. Und wenn man die alle vorbereitet hat, dann muss man die Rede wirklich halten. Dann muss man das, was man sich theoretisch überlegt hat, die nannten das auch Theoria, was da vorher kam, muss man das in der Praxis umsetzen. Also diese Vorstellung muss man auch noch mal genauer recherchieren, wann, ab wann das in der Rhetorik so klassisch ist. Bei Quintilian steht das alles schon fertig. Aber wahrscheinlich gibt es da schon Vorformen bei Sokrates. Die habe ich jetzt nicht untersucht. Aber das ist jedenfalls bei Cicero erkennbar. Ne? Das ist nicht mehr die Philosophie als Einheit von Theorie und Praxis, wie das bei Platon, bei Aristoteles, bei Epikur oder bei Zenon von Kition durchaus noch gewesen ist, sondern es ist eine theoretische Vorbereitung auf die Praxis, die von ihr unterschieden wird. Insofern ist es eben auch kein Zufall, das haben wir ja gesehen, dass etwa einer der unmittelbaren Lehrer Ciceros von Larissa, dass der eben auch Rhetorik anfing zu lehren. Ja, also diese Entgegensetzung von Philosophie und Rhetorik hatte sich damit auch grundsätzlich erledigt. Und in dem Zusammenhang stand eben Ciceros Philosophierezeption. Insofern ist es auch nicht völlig überraschend, dass dann die modernen Philosophen Cicero gewissermaßen wieder aus der Philosophiegeschichte ausgeschieden haben. Ich halte das immer noch für völlig unverdient, weil man dann gar nicht versteht, was antike Philosophie war. Aber es lässt sich von hier aus verständlich machen. Diese Philosophia Amissa, wie ich das in Anlehnung an eine Formulierung Ciceros, die in einem bekannt gewordenen Buchtitel von Christian Meyer, Respublica Amissa, wo er über Ciceros Wirken bei der Rettung der verloren gegangenen Republik, das als zentrales Motiv der Politik Ciceros herausarbeitet. Ich glaube, so kann man auch von der Philosophia Amissa im römischen Hellenismus spätestens leben. Und da ist für mich auch der, sagen wir mal, interessanteste Index oder Indikator, dass eben die skeptische Tradition wirklich erloschen ist. Mit Timon geht es nicht weiter. In 200 Jahren gibt es keine skeptische Position, die von irgendeinem Schriftsteller überliefert wird. Schule hat sowieso in dem Sinne nie gegeben. Cicero, was hat Cicero geleistet? Der hat geleistet, die Reflexion und Explikation unterschiedlicher philosophischer Traditionen im Hinblick auf ihre Umsetzung in die Praxis und operiert da durchgängig mit dem, was die Engländer a whiff of skepticism nennen. Er distanziert die philosophischen Auffassungen und nimmt ihre wahrheitspolitischen Ansprüche nicht wirklich ernst. Ja, das ist auch dann das, was Cicero von Philosophen dann immer wieder als Eklektizismus vorgehalten worden ist. Aber da steht diese sozusagen als Philosophenposition erledigte Skepsis als Motiv, das in dieser Übersetzung der Philosophie in Handlungsorientierung im Rahmen der römischen institutionalisierten Praxis dahinter stand, das ist da dann entsprechend auch deutlich. Und von dem Hintergrund wird das, was ich letztes Mal angesprochen habe, auch, glaube ich, noch prägnanter erfassbar. Die verlorene Radikalität, wo Cicero die akademische Skepsis als Grund für eine gewisse Moderation, eine Zurückhaltung im Urteil und eine Betrachtung auch der anderen Seite der jeweiligen Argumentation nutzt. Es gibt bei Cicero deutlich auch eine verlorene Systematizität. Es geht nicht mehr ums Ganze. Und es gibt eine verlorene Öffentlichkeit. Einerseits, gerade auf die Stoa, aber das kann man auch auf gemünzt, das kann man aber auch auf Cicero beziehen. Einerseits werden die philosophischen Argumentationen gewissermaßen kosmopolitisch verdünnt, sie sind sozusagen für jeder Mensch bestimmt. Andererseits werden sie aber in ihrer konkreten Umsetzung in die Politik des römischen Imperiums eingebunden, sowohl von Cicero als auch von den vielen stoischen, man kann sagen, Politikern und Intellektuellen, die dem römischen Imperium gedient haben. Übrigens auch epikureisch, also unter den römischen Stäben gab es durchaus beträchtliche Anzahlen von Epikureer, die gewissermaßen sich aufspalteten und sagten, öffentlich diene ich diesem Imperium und privat kümmere ich mich um mein Seelenwohl. Und das mache ich in epikureischen Terms. Und damit ist auch klar, ist diese philosophiegeschichtliche Bifurkation von Schulphilosophie und Lebensphilosophie auch weiter befestigt worden. Man kann sich das so vorstellen, denke ich, dass gerade die Römer Athen auch gerne weiter genutzt haben, das ist ja auch Ciceros Fall, um ihre Söhne dahin zu schicken, damit sie einen philosophischen Bildungshintergrund erworben haben. Aber sie hatten eben nicht mehr die Befürchtung, dass sie dann eine philosophische Lebensweise annehmen würden, sondern wenn sie sozusagen diesen philosophischen Hintergrund erworben hatten, dann kehrten sie in die politische Praxis zurück, verwalteten eine Provinz, übernahmen eine Heerführung oder was man eben so im Angebot hatte. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und die Lebensphilosophie war eigentlich dann, und zumindest unter einem skeptischen Vorbehalt oder eben unter dem Vorbehalt der konformen Umsetzung mit den Anforderungen des römischen Imperiums. Damit entsteht, das müsste man noch weiter vertiefen, aber ich glaube, das ist sozusagen auf den ersten Blick relativ schlagend, eine Differenz zwischen einer politischen Öffentlichkeit, die lateinisch argumentiert, und einer philosophischen Öffentlichkeit, die weiterhin griechisch argumentiert, die sich eben auf die Schulphilosophie bezieht. Aber die Lebensphilosophie, das kann man dann auch an Figuren wie Ovid und Horaz, die ja durchaus auch, sagen wir mal, philosophische Positionen bezogen haben, eher epikureischer Art im Fall von Ovid. Bei Horaz ist es etwas schwieriger, aber auch der vertritt eigentlich, und das ist dann auch wahrscheinlich, sagen wir mal, kunst- und literaturgeschichtlich wichtig, tatsächlich jetzt eine Literatur, die beansprucht, als Lebensorientierung an die Stelle der Philosophie zu treten. Also statt eben sich eine Philosophie zu machen und ihren Wahrheitsansprüchen zu unterwerfen, erzählt man sich Geschichten, genießt sprachliche Bilder und gewinnt daraus eine Lebensorientierung. Das ist bei Ovid sowohl in Metamorphosen als auch in anderen Gedichten ganz deutlich. Aber man könnte auch Catull hier zitieren. Ja, also dass diese Art von sozusagen expliziter und einer philosophischen Ansprüchen auftretenden Lebensphilosophie als literarischer Tradition, die entsteht sozusagen im gleichen Zusammenhang dieser Aufspaltung. So, und jetzt zu der Erneuerung der pyrrhonischen Skepsis durch eine Sedemus von Knossos, also auf Kreta, in der Perspektive von Sextus Empiricus. Das Problem ist nämlich, weswegen ich das so kompliziert angehe, wir haben keine direkte Tradition. Also eine Sedemus war wohl im ersten Jahrhundert tätig, also nach Cicero und vor Philon von Alexandrien, weil man klar haben kann, dass Cicero, wenn er da das Erlöschen der Skepsis erwähnt, dann offenbar von einem Sedemus keine Ahnung hatte. Also spricht vieles dafür, dass er nach Cicero aufgetreten ist. Und zweitens, Philon bezieht sich schon auf die Tropen des Einesidemus, zu denen ich noch kommen werde. Also von da aus kann man sagen, dazwischen muss er gewirkt haben. Das macht allein schon deutlich, dass wir von ihm ganz wenig wissen. Was wir von ihm wissen, wissen wir eben aus der Perspektive des Sextus Empiricus, der aber nochmal deutlich 100 Jahre später schreibt. Das wäre also so, als ob wir über Hegel informiert wären aus den Schriften, sagen wir mal, von Jürgen Habermas. Ja, da kommt ja viel Hegel vor. Ne? Aber, gut, die Schriften sind allein schon interessant. Es gibt von ihm Grundzüge der pyrrhonischen Skepsis, also tatsächlich so etwas wie ein Handbuch, ein Lehrbuch der pyrrhonischen Skepsis, was selber schon ein Ereignis ist. Und ich denke, das Ereignis wäre nach Pyrrhon und Timon nicht möglich gewesen. Da hätte sich keiner hinsetzen können und ein Grund und ein Handbuch der pyrrhonischen Skepsis herausgeben. Aber nach Aisinidemos war es möglich. Und das müssen wir reflektieren, was das zu bedeuten hat. Dann zweitens hat er ein Buch geschrieben, und auch das haben wir, gegen die Wissenschaftler. Adversus Mathematicus wird das meistens zitiert. Wobei ganz wichtig ist, dass wir Mathema hier mit Wissenschaft übersetzen und nicht mit Mathematik. Das ist eine spätere Begriffsverengung. Wobei, das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, es gab dann das dritte Buch, zum Teil auch dann den gegen die Wissenschaftler untergeordnet, gegen die Philosophen. Und ich denke mir, es ist ganz wichtig, diese Differenzierung. Denn der Wahrheitsanspruch der Philosophen und der Wahrheitsanspruch der Wissenschaftler ist nicht genau derselbe. Die Philosophen beanspruchen irgendwie absolute Wahrheit. Eine Wahrheit, die man eigentlich nur noch einsehen und dann in Praxis umsetzen kann. Wenn die Wissenschaftler, und das ist, denke ich, auch in der Formulierung vom Mathema her ableitbar, beanspruchen beweisbare Wahrheiten. Das heißt, wenn man das in dieser klassischen philosophischen Terminologie beschreiben will, relative Wahrheiten, nämlich relativ auf den für sie möglichen Beweis. Also in der Mathematik gibt es ja beweisbare Wahrheiten. Die sind dann aber relativ immer auf Axiome und Beweisverfahren. Und natürlich gibt es auch in der Biologie beweisbare Wahrheiten oder in der Geologie oder. Ne? Da gibt es dann jeweils, muss man sich dann einarbeiten, entsprechende Standards, was als bewiesen gilt. Ne? Das kann man sich nicht als Philosoph ausdenken, sondern muss man überlegen, was sind denn die Standards der Beweisbarkeit, die meinetwegen die Ethnologie oder die Geologie oder die Physik oder die Atomphysik inzwischen entwickelt haben. Und daran muss man die jeweilig beanspruchten Wahrheiten messen. Also relative Wahrheit heißt nicht Beliebigkeit. Heißt nicht, nur der eine behauptet, die Sonne geht auf und der andere behauptet, das bilden wir uns nur ein. Oder der eine behauptet, es gibt ein Planetensystem und der andere behauptet, alles dreht sich um die Sonne. Um klassische Debatten aufzugreifen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass diese antike Skepsis nicht sozusagen ein Advokat der Beliebigkeit gewesen ist, sondern Relativität bedeutet sie für sie relativ auf das Beweisverfahren. Natürlich, und das finde ich auch gut nachvollziehbar, in allen diesen Beweisverfahren wird nie eine absolute Wahrheit produziert. Sondern die Wahrheit bleibt, der Beweis bleibt an Voraussetzungen gebunden. Empirischer, theoretischer, logischer Art, lange kann man eine lange Liste machen, aber eine voraussetzungslose Wahrheit kann nicht auf diese Weise produziert werden. Und das ist natürlich genau auch das Problem der Philosophen. Und Sextus ist für uns deswegen so wertvoll, weil er alle möglichen, auch wissenschaftlichen Theorien seiner Zeit referiert und gewissermaßen den Stand der Bewiesenheit diskutiert. Er sagt, es gibt hier die Argumente und es gibt die Gegenargumente Und deswegen muss man sich, jedenfalls auf dieser grundsätzlichen Ebene, wo es um absolute Wahrheiten geht, des Urteils enthalten. Ich glaube, es ist aber, wäre eine falsche Interpretation des Sextus zu sagen, deswegen ist das alles egal. Sondern deswegen muss man eben sagen, das ist nach den Regeln der Kunst in der Physik oder in der Biologie oder in der Mathematik bewiesen. Insofern muss man sich, wenn man Mathematik betreibt oder wenn man auf der Grundlage, sagen wir mal, Navigation betreibt, muss man sich daran halten. Aber es impliziert eben nicht, was der scientistische Fehlschluss wäre, dass sich daraus absolute Wahrheiten ableiten ließen. Ich glaube, das ist die Argumentation, und dann wird diese ganze Skepsis auch viel interessanter, wenn man denen nicht unterstellt, ja, ist alles egal, sondern eben die genaue Bemühung, den jeweiligen Beweisstatus zu begreifen und festzuhalten. Und einschließlich eben immer der relativen Vorläufigkeit, die natürlich für wissenschaftliche Beweise gelten, die gelten immer nur nach dem Stand der Wissenschaft. Ja, und das gilt ja bis hin in die Zahlentheorien oder in die Geometrie. Wir wissen natürlich auch schon, dass einige Axiome Euklids in der Riemannschen Geometrie nicht gelten. Oder dass man Zahlentheorien und Zahlenensembles und Mengenkonstruktionen aufbauen kann, wo dann vieles, was wir aus der Schulmathematik kennen, nicht gilt. Das ist alles machbar, wenn man eben entsprechend an den Voraussetzungen dann arbeitet, und führt auch nicht dazu, dass da dann die Beliebigkeit ausbricht. Also auch wenn ein Mathematiker in einer Debatte uns mal gesagt hat, als Philosophen, lasst uns doch unseren mathematischen Ursumpf, war das nicht so gemeint, dass er sagte, wir machen, was wir wollen, jeder erzählt, was ihm so einfällt, und wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Das ist nicht der Punkt, sondern die haben natürlich schärfstens miteinander und gegeneinander argumentiert, aber eben immer auf der Grundlage des Standes der mathematischen Debatte, die man sich dann erstmal aneignen muss, bevor man als Philosoph dazwischen funkt. Und einfach nur damit zu sagen, das stand hinter unserer Frage als Philosophen natürlich, ihr habt ja keine absoluten Gründe, dagegen richtete sich die These vom Ursumpf, das ist eigentlich nicht dem Stand der wissenschaftlichen Debatte adäquat. Und der Sextus Empiricus ist eben wirklich hingegangen. Und vieles, was wir über antike Wissenschaft wissen, was sich nicht aus technischen Artefakten rückschließen lässt, die wir inzwischen auch haben, wo wir ja einiges über den Stand der römischen und spätantiken Technik inzwischen wissen, was man vor 30 Jahren noch nicht wusste. Aber vieles von dem, was man eben sozusagen aus Büchern lernen kann, das ist bei Sextus Empiricus aufgegriffen, weil der eben sich die Mühe gemacht hat, jeweils den Stand der Debatte zu den einzelnen wissenschaftlichen Thesen tatsächlich auch aufzuarbeiten. Dasselbe natürlich zu den philosophischen Thesen, aber bei den philosophischen Thesen haben wir es eben unmittelbar, und das ist natürlich jetzt meine These, mit dem Stand einer philosophischen Debatte zu tun, die nicht in demselben Sinne wie die Wissenschaft belastbare Zwischenergebnisse produziert, sondern die in einem anderen Sinne als die Wissenschaft inkonklusiv bleibt. Ich will versuchen, das zu beschreiben. In den Wissenschaften ist es bei jeder auch bewiesenen wissenschaftlichen Theorie oder Tatsache so, dass man auf der Grundlage dieser Beweisstandards tatsächlich neue Fakten, neue theoretische Fragestellungen einbringen kann und dann diesen Stand verändern. Aber das muss eben daran anknüpfen. Und in der Philosophie ist das eben nicht so. Da gibt es nicht diesen Zwang, an den Stand der Debatte anzuknüpfen, sondern wie wir das eigentlich seit 1848 erlebt haben, jede sozusagen radikal neue Philosophie fasst die Sache ganz anders auf und nimmt nicht den Stand der Debatte, sagen wir, des Späthegelianismus auf, und entwickelt dann daraus die Fragestellung von Kierkegaard und Nietzsche. Sondern Kierkegaard und Nietzsche sagen einfach, interessiert uns nicht, wir haben folgendes Problem. Und entwickeln dann von dort aus eine ganz andere Perspektive auf die Sachen, die die Hegelianer unter hegelianischer Perspektive diskutiert haben. Na, also von da aus denke ich, ist es auch sinnvoll, dass in der antiken Tradition zwischen diesen Büchern unterschieden worden ist, weil es bei der Argumentation gegen die Philosophen um etwas anderes geht, nämlich darum, tatsächlich die Haltlosigkeit des Anspruchs auf absolute Wahrheit als solchen nachzuweisen. Und ich denke, da hatten die antiken pyrrhonischen Skeptiker auch wirklich gute Argumente. Na? Jetzt, ja. So, was war jetzt die Perspektive des Sextus Empiricus? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Nee, das habe ich jetzt dann doch. Das ist schade. Ich habe jetzt hier noch ein sechstes Zitat gehabt. Also erst nochmal weitere Werke. Und dann werde ich doch versuchen, das sechste Zitat noch zu finden. Es werden noch zwei weitere Werke genannt. Medizinische Anmerkungen. Dazu ist wichtig, der Sextus Empiricus heißt Empiricus, weil er war Arzt und Philosoph, als Arzt der Schule der sogenannten Empiriker angehörte, im Gegensatz zu den sogenannten Methodikern. Das will ich jetzt nicht vertiefen, aber man kann sich natürlich schon klar machen, die Empiriker haben eben wirklich auf Erfahrungsoffenheit hin argumentiert, während die Methodiker in Richtung auf methodische Konsequenz argumentiert haben. Wobei das Problem natürlich war, dass beides in der Antike, und ich denke, das war auch unlösbar, gegeneinander stand, weil es gab nicht sowas wie naturwissenschaftliche Grundlagen, die außerhalb der Medizin erarbeitet oder überprüfbar gewesen wären, sondern die Mediziner selber bearbeiteten auch ihre naturwissenschaftlichen Grundlagen, und da war eben diese Differenz dann unvermeidlich. Und es gibt noch eine verlorene Schrift über die Seele. Was eben schon deswegen bemerkenswert ist, weil das eigentlich eine Debatte ist, die dann die antike Philosophie auch immer weiter begleitet hat. Also die Auseinandersetzung über die Psyche ist immer die Debatte, wo das Verhältnis von Lebensführung und wirklicher Welt verhandelt wird. Wie sind wir als Subjekte in der Lage, uns in der wirklichen Welt einzurichten, zu orientieren, ein sinnvolles Leben zu führen und so weiter. Da wird immer die Diskussion über die Psyche als zentraler Ort der Debatte geführt, und es ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir das nicht von Sextus haben. So, und jetzt, ne? Ja, die Perspektive des Sextus Empiricus, da hatte ich ein Zitat. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das Zitat noch irgendwo erhalten ist. Doch, ich habe es jetzt woanders hingepackt. Sextus hat eben die Haltung der Skeptiker in diesem Zitat beschrieben. Wenn jemand eine Sache sucht, dann ist der zu erwartende Erfolg entweder ihre Entdeckung, also dass er die Sache findet, oder die Verneinung ihrer Entdeckung. Er sagt, habe überall gesucht, die Sache ist nicht zu finden. Und Eingeständnis ihrer Unerkennbarkeit, das ist sozusagen die zweite Möglichkeit, oder die Fortdauer der Suche. Es gibt drei Möglichkeiten. Eine Sache wird entdeckt, eine Sache wird nicht entdeckt und es wird eingestanden, man kann sie nicht entdecken, aber man kann auch nicht sagen, dass sie nicht existiert. Oder man kann weiter suchen. Und dieses Weitersuchen ist die Position der Skeptiker. Und da hat Sextus dann hinzugefügt, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb hinsichtlich der philosophischen Forschungsgegenstände die einen behauptet haben, sie hätten das Wahre gefunden, während die anderen erklärten, es ließ sich nicht erkennen, und die Dritten noch suchen. Und zwar gefunden zu haben, glauben die Dogmatiker im engeren Sinne, zum Beispiel Aristoteles, Epikur, die Stoiker und einige andere, die Skeptiker aber suchen noch. Das ist deswegen wichtig, weil, glaube ich, heute man zu dem Missverständnis neigt, dass die Skeptiker diejenigen sind, die erklärten, es ließe sich nicht erkennen. Die er selber als dogmatische Skeptiker kritisiert. Ja, also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Von hier aus komme ich jetzt zurück zur Perspektive des Sextus Empiricus. Das Problem ist natürlich bei dieser Position, dass, und das ist in der Debatte vielfach diskutiert worden, dass der Skeptiker immer wieder verstanden wird und selber vielleicht auch sich so missversteht, dass die Gegenargumente, die er gegen die dogmatischen Argumente setzt, von ihm als wahr behauptet werden. Ja, und die Vorstellung, das bleibt ja auch in der skeptischen Philosophie, dass durch skeptisches Philosophieren die Ataraxia erreicht wird, etwa in der Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, wird die Ataraxia dadurch erreicht, dass er eben sagt, man kann es nicht beurteilen, ob etwas gut oder schlecht ist. Aber er sagt nicht, es ist nichts von Natur aus gut oder schlecht. Und er sagt auch nicht, ich weiß, was gut oder schlecht ist. Diese, was ich in meiner radikalen Philosophie die Inkonklusivität der philosophischen Argumentation genannt habe, ist zentral für diesen Zweig der Skepsis. Und er sagt eben, Sextus, wenn man eben diesen Zustand erreicht hat, dass man weiter sucht, aber weiß, dass man noch kein Ergebnis erzielt hat, dann ist man auch von den Störungen frei, die man aufgrund dogmatischer Vorannahmen haben würde und kann in Frieden leben.
Ja? Also, da sehe ich ja doch einen leichten Widerspruch gegenüber dem eigentlichen Anliegen auch der Skepsis, so wie ich das verstanden habe, den Zustand der Seelenruhe, der Gemütsruhe, also der Ataraxia, zu gewinnen. Wenn man also immer noch, obwohl man weiß, es gibt vielleicht gar keine eindeutigen Klärungen, immer noch weiter sozusagen das Programm fortsetzt und immer noch weiter forscht, anstatt eben, um die Seelenruhe zu erhalten, einfach die Flinte ins Korn zu werfen oder das Handtuch zu werfen und sagen, ich beschäftige mich nicht mehr, ich werde sozusagen mein Ich nicht weiter mehr in irgendwelche Untersuchungen, die mich nur in Unruhe versetzen bringen, sondern ich schließe das Kapitel ab, nicht wahr, und ziehe mich zurück, um dann sozusagen der Ataraxia zu frönen.
Genau das macht der Skeptiker nicht. Das hat hier Benjamin Morrison in der Stanford Encyclopedia of Philosophy herausgearbeitet. Der Skeptiker zieht sich eben nicht zurück und sagt, ach, diese ganzen Debatten. Sondern der Skeptiker, so wie der radikale Philosoph auch, begibt sich in die Debatten hinein und führt die Argumente weiter fort und findet in diesem Fortführen der Argumentation seine Seelenruhe.
Das ist merkwürdig.
Es ist subtil, denke ich. Der Skeptiker, das ist hier im zweiten Zitat, ist eben nicht überzeugt, dass nichts schlecht oder nichts gut ist, sondern er hat nur gegen die starken Argumente der Dogmatiker gleich starke Argumente, die dann auch unterstützen die Auffassung, dass nichts gut oder schlecht ist. Und insofern kann er sagen, die Debatte ist nicht geschlossen. Also es ist nicht so, dass er sagt, im Grunde weiß ich ja, dass die anderen Unrecht haben. Dann in der Tat würde es inkonsistent. Sondern er weiß, das ist auch bei mir in der radikalen Philosophie die Pointe der Inkonklusivität, dass es keinen Grund mit dem Philosophieren aufzuhören, sondern gerade ein Grund ist, immer weiter zu betreiben, weil es gibt immer wieder neue Argumente, es gibt immer wieder neue Fragen und diesen muss man sich stellen. Und auch darin, dass man immer wieder die Frage neu stellt, die neuen Argumente prüft, kann man seine Seelenruhe, seine Gemütsruhe finden. Das ist das Argument, das Sextus Empiricus zum ersten Mal konsistent und entwickelt vorgetragen hat. Na, also dieses, es geht eben nicht darum, jetzt vorab zu einer abschließenden Meinung zu kommen, sondern gerade zu sagen, wir können das weiter diskutieren. Es gibt noch keinen Abschluss. Und schon die These, die ich dann formuliere, dass es keinen Abschluss geben kann, ist nicht die These des Sextus Empiricus. Sondern da muss man dann auch noch weitere Annahmen machen. Wobei bei mir steht dahinter, dass ich behaupte, dass es keinen weiteren philosophischen Abschluss geben kann. Wissenschaftlich kommt man zu Abschlüssen, auch politisch und ästhetisch. Kommt man zu Abschlüssen nur politisch und ästhetisch, ist es eben so, dass man dann 100 Jahre später zu anderen Abschlüssen kommt. Na, also, dass da unsere Zeit dann jeweils auch einen Unterschied macht. Und er hat das hier auf dieser ganz grundsätzlichen Ebene. Menschliches Leben besteht eben in Fragen der Orientierung darin, dass man die Orientierungsfragen immer wieder neu stellen kann und immer wieder sinnvolle Argumente findet. Orientierung findet, dann neigt die Debatte in die eine Richtung, dann neigt die Debatte in die andere Richtung und dann kommt die nächste Runde. Also, und das ist nicht sinnlos.
Ja, aber er wird ständig in Unruhe versetzt. Das muss man
ja, aber die Ataraxia ist nicht sozusagen stillruhter See.
Kalende.
Sondern es ist durchaus hier so gedacht, dass gerade in dieser beständigen Bewegung, dass ich mich immer wieder öffne für neue Fragen, die neuen Argumente prüfe, dass gerade darin sowas wie eine, modern würde man sagen, Metastabilität erreicht werden kann. Und diese Metastabilität ist eben nicht eine sozusagen Form geistiger Verblödung, sondern ist gerade die entwickelste Form, sich jeweils auf dem Stand des Geistes seiner Zeit zu bewegen. Also soweit würde ich den Sextus Empiricus da schon verstehen. Und das, deswegen habe ich eingangs gesagt, hier haben wir es tatsächlich mit Philosophieren zu tun, dass dem, was heute Philosophieren ist, doch schon sehr nahe kommt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ja. So, jetzt von hier aus kommt es jetzt auf die, den Eisenesidemos von Knossos. Es hat von ihm ein Werk gegeben, Pyrrhonische Darlegung. Das haben wir aber nicht, sondern wir haben nur, was darüber vor allem von Sextus Empiricus berichtet wird. Sein Argument wird von Photios referiert. Er hätte den akademischen Skeptikern vorgeworfen, sie seien negative Dogmatiker, weil sie behaupten, nichts ist sicher gerechtfertigt. Also diese These setzt eben voraus, dass man tatsächlich dieses als wahr behauptet. Und dann kriegt man natürlich Kohärenzprobleme. Wenn man als wahr behauptet, dass nichts wahr ist oder nichts als wahr gesichert behauptet werden kann, hat man ein Problem. Und demgegenüber hat Anesidemos, und jetzt muss man sich das ja auch klar machen, 200 Jahre nach Timon, also auch und auch nicht im Besitz irgendwelcher Schriften von Timon, sondern von Pyrrhon, und Timon wusste er vom Hörensagen, hat er gesagt, man muss zurück auf die Radikalität der alten Skepsis. Die akademische Skepsis ist inkonsequent, weil sie selber dann mit einer Wahrheitsbehauptung operiert. Und das ist eben die zentrale Operation. Wobei ich allerdings denke, dass man das sich nicht so vorstellen kann, dass er irgendwo Quellen gefunden hätte über Pyrrhon oder über Timon, sondern dass er tatsächlich aus dieser mündlichen Tradition, und das ist ja vielfältig festgehalten, es gibt ja viele Echos zu Pyrrhon und Timon in der antiken Literatur, die ihm vorlag, dass er daraus dann für sich selber eine konsistentere Position als die der akademischen Skepsis konstruiert hat. Damit ist aber gleichzeitig etwas ausgesagt über das Philosophieren des Anesidemos. Das ist ein Philosophieren, was gleich auf der reflexiven Ebene einsetzt. Und im Unterschied zur akademischen Skepsis, diese reflektierende Ebene jetzt auch radikal und konsequent betreibt. Also insofern kann man sagen, er hat die akademische Skepsis, die wir letztes Mal diskutiert haben, gekannt und diskutiert und versucht, deren pragmatische oder performative Inkonsistenz herauszuarbeiten und hat dann sozusagen im Gegenzug eine pyrrhonische Skepsis rekonstruiert, die diesen Einwänden nicht ausgesetzt war. Womit schon deutlich wird, dass für ihn dann die Fragestellung, die für Pyrrhon und Timon zentral war, nämlich wie kann man philosophisch leben, was ist das richtige philosophische Leben, nicht mehr im Zentrum steht. Sondern für ihn geht es darum, im Streit der philosophischen Positionen eine konsistente und durchhaltbare Position zu entfalten. Insofern berührt sich das mit dem, was ich in meiner radikalen Philosophie gemacht habe, wo ich eben die Inkonklusivität des philosophischen Argumentierens zum Ausgangspunkt weiterer Überlegungen gemacht habe. Ja, und das ist auch hier, das ist auch dieses ist eine Philosophenphilosophie. Allerdings, indem er wieder aufgreift, was Pyrrhon und Timon dem Vernehmen nach behauptet haben, eine Philosophenphilosophie, die jedenfalls den Anspruch hat, auch die Orientierung im Leben zu leisten, die sich eben nicht nur darauf beschränkte, die Schulüberlegungen konsistent vorzutragen, sondern dieses auch nochmal in einer Radikalität daraufhin zu prüfen, ob es als Lebensorientierung geeignet war. Da hätte ich jetzt dann gleich noch eine Anmerkung. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass zwischen, sagen wir mal, Cicero und Anesidemos nochmal um die 100 Jahre wahrscheinlich gelegen haben. So genau wissen wir es ja nicht. Aber jedenfalls eigentlich die Zeit, die das klassische römische Imperium gebraucht hat, um sich aufzubauen und dann auch schon in seine ersten Krisen zu kommen. Erst in dieser Krisenphase tritt der Anesidemos dann auf. Das also, wo es dann eben nicht mehr selbstverständlich war, dass der römische politische Nachwuchs dann in Athen oder in Alexandria Philosophie lernte, um dann aber ciceronisch in die lateinische politische Praxis einzutauchen, sondern wo dieses, kann man sagen, System des römischen Imperiums selber brüchig zu werden begann. Und dass in dem Moment die radikale Skepsis wieder als philosophische Position auf den Plan tritt, ist, glaube ich, schon spannend. Wobei ich eigentlich gleich dazu sage, dass das nicht bedeutet, denke ich, dass damit eine skeptische Schule entsteht. Anesidemos war ein einflussreicher und beachteter Autor, aber es ist eigentlich nichts berichtet, dass er irgendwie eine Schule gegründet hatte. Und auch Sextus, für den gilt dann, aber eben wieder 100 Jahre später, dass er klassische Werke verfasst hat, also die wirklich, wenn wir sozusagen die Werke aufzählen, aus denen wir was über antike Philosophie und Wissenschaft wissen, an die allererste Stelle gehören, weil da ist wirklich ganz viel, was wir sonst gar nicht wissen würden, berichtet. Auch der war kein Schulgründer. Also die Skepsis bleibt eine philosophische Position, die dann von einzelnen bedeutenden philosophischen Schriftstellern vertreten wird und wird nicht, wie die Stoa oder der Epikurismus, zur Schule. Ich habe das jetzt hier nochmal unter die These gebracht, weil ich das ursprünglich Konsolidierung der pyrrhonischen Skepsis genannt habe. Und das muss man sich dann zur These vom Neupyrrhonismus in Beziehung setzen. Ich habe es jetzt ein bisschen umschrieben schon. Und da habe ich ein Hegel-Zitat gefunden. Pyrrho und Skeptizismus zeigt noch nicht viel Bildung und Richtung auf den Gedanken, sondern geht nur gegen das Sinnliche. Ein solcher Skeptizismus konnte bei der Bildung der Philosophie als Stoizismus, Epikureismus, Platonismus und so fort kein Interesse haben. Also das ist schon interessant, wie Hegel hier von der Bildung der Philosophie spricht. Also auch Hegel ist es bewusst, dass das eben ein historisches Gebilde ist. Und es ist auch sehr interessant, wie er das aufzählt. Stoizismus und Epikurismus, das sind eben in der Tat die führenden Schulen. Und dann den Platonismus erst an dritter Stelle nennt. Also da ist schon erkennbar, dass Hegel da in der hellenistischen Philosophie was gesehen hat. Und Hegel, der selber sich auf den Boden dieser Philosophie stellt, argumentiert eben, erst mit einer Sedemos ist gewissermaßen der Skeptizismus wirklich zu einer Philosophie geworden. Das würde man aus antiker Perspektive nicht durchhalten können. Ich habe da vorhin eben angedeutet, wie man das anders sehen kann, ne, als Philosophie, die eben wirklich auf ein philosophisches Leben orientiert. Aber hier wird es eben eine Philosophie, die auf die Philosophenphilosophie orientiert. Und das hat in der Tat erst eine Sidemos gemacht. Ne, Pyrrho hat sich auf seine Zeitgenossen durchaus auch bezogen. Es ist nicht so, dass er nur auf gewissermaßen Privatevidenzen abgehoben hat, sondern hat auch sich über die Stoiker und die Epikureer in gewissen Grenzen lustig gemacht. Insofern sich mit ihnen auseinandergesetzt. Aber eine Sidemos entwickelt aus einer radikal skeptischen Position oder entwickelt die akademische Skepsis, die eben selber diesen Charakter der Weiterentwicklung und Diskussion der Schulpositionen hat, aus der entwickelt er durch Radikalisierung eine erneuerte Form der pyrrhonischen Skepsis. Eine erneuerte Form, die aber gleichzeitig, glaube ich, die zentrale These der pyrrhonischen Skepsis tatsächlich adäquat aufnimmt. Dass es eben darauf ankommt, nicht mit dem Suchen aufzuhören, aber auch sich nicht einzubilden, dass das Suchen zu einem Ende gekommen sei. Und darin eben die Ataraxia zu finden. So, dann habe ich Ihnen, habe ich jetzt hier an diese Stelle eben das Zitat gebracht, das haben wir schon diskutiert. Ich habe schon angefangen zu unterscheiden zwischen Positionen und Schulen, also wobei man da auch nochmal differenzieren muss. Die epikureische Schule ist eben eine Schule im doppelten Sinne. Man könnte modern sagen, sie ist sowohl eine Schule als auch eine Sekte. Also die Epikureer bilden eben auch dann als Erwachsene Lebensgemeinschaften. Beziehungsweise, wenn sie das nicht können, dann beziehen sie sich jedenfalls auf die existierenden epikureischen Lebensgemeinschaften als Vorbild und Muster der Orientierung. Vergleichbare Lebensgemeinschaften der Stoiker gibt es nicht. Für die Stoiker ist es eben die stoische Schule selber, die der Ort ist, wo ihre Orientierung ausgebildet und argumentiert wird. Und damit gibt es eben für die Stoiker tatsächlich diese Differenz. Für die Schule als Ort, wo philosophisch argumentiert wird, wo griechisch argumentiert wird und das Leben, was dann eben viele, die bei der Stoa gelernt haben, dann im Diensten des römischen Imperiums in lateinischen, juridischen, verwaltungsmäßigen oder militärstrategischen Begriffen artikuliert haben. Also diese Differenz von Schule und Leben, die man klassisch als Problem der lateinischen Literatur kennt, ist eben spezifisch eigentlich für die Stoiker. Für die Epikureer stellt sich das in ganz anderen Formen. Gut, der eine Sidemos hat eben vor allen Dingen gewirkt durch die dann auch als solche überlieferten Tropen. Tropen, Tropoi, ist etwas kompliziert mit der Übersetzung. Man kann sagen, umgangssprachlich Argumentationsmuster. In der Rhetorik wird es ähnlich gesehen, das ist etwas, sagen wir mal, Argumentationsmodelle, also sozusagen schon dann irgendwie vorbildlich und insofern auch verbindlicher. Oder eben fachphilosophisch die Schlussform. Also die Stoiker, die die stoische Logik entwickelt haben, haben da eben auch die Schlussform als Tropoi bezeichnet. Man hat dann versucht herauszufinden, woran denn die Tropen des Anisidemos hier terminologisch anschließen. Ich glaube, das lässt sich so nicht machen, weil sie halten eben Abstand von der Fachphilosophie, weil der gegenüber eben skeptisch sich verhält. Aber sie sind eben auch mehr als bloße, sagen wir, alltagssprachliche Plausibilitäten. Na, es ist dann umschrieben worden als Arten, den Zweifel zu begründen. Das, denke ich, ist aber wieder sehr von der neuzeitlichen Philosophie her betrachtet. Der kartesische Zweifel, den man, glaube ich, den Skeptiker nicht andichten sollte. Weil für sie ist eben die Epoche, die Enthaltung von einem abschließenden Urteil. Das ist jetzt auch, glaube ich, wichtig, dass es das abschließende Urteil ist, das Zentrale. Also es ist nicht die These, man kann ja sowieso nicht urteilen. Das wäre ganz unskeptisch, weil das wäre nach Anisidemos wahrscheinlich eigener Argumentation eben selber dogmatisch, sondern diese Fortsetzung der Suche als Form der Enthaltung von Urteil. Und jetzt gibt es die skeptischen Tropen, die Tropoi, Arten der Gründe für die skeptische Urteilsenthaltung. Da habe ich jetzt eine Liste gefunden. Bei Anisidemos gibt es, das gibt es auch unterschiedliche Nachrichten, eine Liste von 10. Die Verschiedenheit der Lebewesen und ihre Auffassung und Wertung. Also die Hunde und die Katzen haben ein unterschiedliches Verhältnis zum Wasser, bekannt. Ne? Und das kann man sozusagen auf vielfältige Lebewesen ausdehnen. Bei dem einen sind Uhl, ist dem anderen sind Nachtigall, sagt das plottersche Sprichwort dazu. Die Verschiedenheit der Menschen, auch die Menschen haben ganz unterschiedliche Bezüge auf die Wirklichkeit, die Verschiedenheit im Bau der Sinnesfahrzeuge, der Sinneswerkzeuge. Wir beziehen uns mit den Augen anders auf die Gegebenheiten als mit den Händen oder mit den Ohren. Von da aus ist es eben schwierig, das dann auch zusammenzudenken und zusammenzufühlen. Also die ganzen sinnästhetischen Täuschungen, Sinnestäuschungen und so weiter spielen da eine Rolle. Die Verschiedenheit der Zustände des Menschen, das kennen Sie schon von Platon. Ne? Wenn einer Fieber hat, dann schmeckt ihm etwas bitter, was anderen süß schmeckt und so weiter und so fort. Die Verschiedenheit der Lagen und Entfernungen. Ne? Wenn man etwas aus der Ferne sieht, stellt es sich anders dar als aus der Nähe. Wenn etwas im Meer zu finden ist, stellt es sich anders dar, als wenn es auf einem Berg liegt und so weiter und so fort. Das Vermischtsein des Wahrgenommenen mit anderen, na, also würde ich so interpretieren, es ist eben nicht so, dass wir sagen, aha, da höre ich einen Ton von so und so viel Hertz, sondern ich höre, dass da draußen ein Auto vorbeifährt. Das höre ich. Wobei natürlich klar ist, dass ich das gar nicht hören kann. Also, weil das ist eine derart komplexe Information, dass man das nicht mal meinem Ohr zumuten kann, dass das Ohr sozusagen in seiner physiologischen Mechanik mir schon verwittelt, dass das da ein Auto ist, was da vorbeifährt. Da ist also schon ein ungeheuer komplexer Prozess der Verarbeitung dahinter. Und das haben die eben schon gesehen, dass ohne jetzt die Mechanik im Einzelnen zu kennen, dass da eben das nicht so ist, dass wir so einfach hören, dass ein Auto vorbeifährt oder was man dann in der Antike gehört hat. Die Verschiedenheit durch die Art des Zusammens, es ist natürlich auch klar, etwas stellt sich im Kontext verschieden dar. Und wenn ich in schwarzer Nacht bin und eine Funzel als Leuchte habe, dann leuchtet die ganz gut. Wenn ich dieselbe Funzel hier im Zimmer anmachen würde, würden Sie sagen, ja, warum? Es leuchtet doch gar nicht. Und die Relativität überhaupt. Das heißt, alles, was wir irgendwie erfassen, sei es durch Wahrnehmung, sei es durch Denken, bezieht sich auf was? Bezieht sich auf Voraussetzungen, bezieht sich auf die Lage und so weiter und so fort. Ja, also dann hat man die Anzahl der Erlebnisse. Und wenn man etwas zum ersten Mal erlebt, stellt es sich am anders dar als zum 20. Mal. Die Verschiedenheit der Bildung, der Sitten, Gesetze, Mythen und Philosopheme. Das heißt, jemand, der sagen wir mal, Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen hat, wird Madeleine anders sehen als jemand, der das nicht gelesen hat, also diese Gebäckstücke. Aber das kann man natürlich auch, sagen wir mal, jemand, der die Bibel gelesen hat und dann so kirchliche Darstellungen sieht, der kann da viel mehr mit anfangen als jemand, der das nicht gelesen hat und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich vielfältigsten Stoff, da würde eine ganze sozusagen Bedeutungshermeneutik im Sinne der kulturellen Produktion von Bedeutung dran anschließen können. Und natürlich auch, was wir so philosophisch im Hintergrund haben, bestimmt mit, was wir wie wahrnehmen, erleben, beurteilen. Es ist dann der Versuch gemacht worden, das auf 5 zu reduzieren oder 5 dazuzusetzen, das ist nicht völlig klar. Die Gegensätzlichkeit der Behauptungen über dasselbe Objekt, also zu jedem Gegenstand kann man unterschiedliche Behauptungen finden, ein klassisches Thema eines bestimmten Typus von Kriminalfilmen, wo dann eben Zeugenaussagen gegeneinander gesetzt werden. Der Regress ins Unendliche bei jedem Beweis. Wenn man etwas beweist, muss man natürlich voraussetzen, dass das Beweisverfahren gültig ist. Wenn man die Gültigkeit des Beweisverfahrens bewiesen hat, muss man wieder und so weiter und so fort. Also klassisches Problem der Mathematik bzw. der Metamathematik. Drittens die Relativität. Alles bezieht sich auf den jeweiligen Standpunkt, auf die Voraussetzungen, auf den Zeitpunkt, die Willkürlichkeit der Voraussetzungen. Also jedenfalls manche Voraussetzungen werden unterschiedlich gemacht und ist es daher willkürlich, welche Voraussetzung ich jetzt mache. Und dann noch die Dialele, also dass man eine Sache durch die andere Sache erklärt und damit natürlich die Frage auftritt, durch welche Sache soll man sie erklären können. Schon Sextus Empiricus hat bemerkt, dass es in allen 10 Tropen letztlich darum geht, dass es Relativität gibt, dass eben der Bezugspunkt, der Kontext, die Voraussetzungen, das, was uns unmittelbar als gegeben erscheint und in dem Sinne evident ist, tatsächlich prägt, sodass wir nichts haben, was uns unmittelbar gegeben ist, was wir als solches, als unvermittelte und damit auch unproblematische Voraussetzung akzeptieren können. So, jetzt sehe ich, habe ich denn doch zu wenig Stoff mitgebracht. Und jetzt würde ich dann gerne nochmal grundsätzlich hier an dieser Stelle versuchen, auf meine These einzugehen, dass dies hier jetzt der Beginn von Philosophie im modernen oder von Philosophieren im modernen Sinne ist. Ich denke, das kann ich am, vorab in wie vielen, an einigen Punkten versuchen zu verdeutlichen. Also zum Ersten findet hier so etwas wie ein systematischer Rückblick statt. Es wird versucht, die gesamte bisherige Philosophie als solche unter dem Gesichtspunkt ihres Beweisertrages zusammenzufassen. Und zweitens wird dies eigentlich mit einer Doppelstrategie gemacht, dass zum einen immer wieder jedes einzelne Argument auseinandergenommen wird, auf seine Voraussetzungen befragt und damit als weiteren Untersuchungen zugänglich herausgearbeitet wird. Und zum anderen wird in gewisser Weise historisch gesagt, es gibt hier offenbar ein bestimmtes Muster. Es gibt hier typische Positionen, die immer wieder bezogen werden und die auch historisch von den unterschiedlichen, was dann in der Geschichtsschreibung inzwischen Philosophenschulen genannt wird, wenn wir das auf das Positionale reduzieren, ist es, glaube ich, richtig, vertreten wird. Das heißt, die skeptische Sicht auf die Philosophiegeschichte, wie sie Sextus Empiricus dann auch ausgearbeitet hat, beschreibt die Philosophie oder das Philosophieren als eine beständige Wiederkehr des Gleichen. Die gleichen Grundpositionen werden ausgearbeitet, wiederholt, gegeneinander gestellt. Hin und wieder kommt dann auch mal ein neues Argument, das wird ja nicht ausgeschlossen. Aber im Unterschied, und das kann man auch, das denke ich, ist bei Sextus schon in dem Unterschied der Darstellungen präsent, im Unterschied zu den Wissenschaften kommt es nicht voran. Also Kants Bild von der Geschichte der Philosophie als ein ewiger Kampfplatz ist eigentlich direkt anschließbar an diese Darstellung dieser späten Skepsis. Also die Philosophie geht argumentierend hin und versucht, ihre philosophischen Wahrheiten absolut zu begründen. Wir können aber im Rückblick feststellen, dass sie sich da in einen Prozess der beständigen Wiederkehr von Positionen und Argumenten verwickelt. Und das Raffinierte meines Erachtens ist, dass dieser Skepsis ist, dass sie jetzt nicht sagt, und daraus schließen wir, dass das alles Unsinn ist. Das hat die moderne analytische Philosophie versucht und ist damit letzten Endes auf den Bauch gefallen, weil natürlich verwickeln sie sich in den Widerspruch, einerseits immer die Voraussetzungen zu analysieren, die hier gemacht werden und von denen man zeigen kann, dass sie eben selber nicht bewiesen sind. Und andererseits zu sagen, wir wissen aber, was wahrhaft der Fall ist. Denn sie machen natürlich selber Voraussetzungen und die können selber als solche artikuliert werden. Also man hat dann den Versuch gemacht, in den 60er und 70er Jahren, der aus der analytischen Philosophie heraus eine sogenannte deskriptive Metaphysik zu entwickeln, die eben die Voraussetzungen, die man selber so machte, versuchte systematisch zu artikulieren. Aber ich denke, diese alte Skepsis ist da insofern ein Schritt weiter, als sie eben nicht den Versuch macht, ihrerseits dann doch so etwas wie absolute Wahrheiten zu produzieren, sondern tatsächlich diesen Prozess der Untersuchung als einen Prozess akzeptiert, indem sie selber die Rolle spielt aufzuzeigen, dass alle diese Positionen, die im Prozess eingenommen werden, immer wieder sich unter dem Angriffen der Kritik auflösen und neu diskutiert und begründet werden müssen. Insofern denke ich, dass diese klassische postakademische Skepsis eines Idemos und Sextus Empiricus tatsächlich so etwas wie einen Begriff von Wahrheitspolitik gehabt haben. Das eben nicht folgt aus der Inkonklusivität der philosophischen Argumentation, dass man aufgibt zu philosophieren, sondern dass gerade der Weg darin liegt, diesen Stein des Sisyphos, um dann moderne Parallele zu ziehen, immer wieder aufzugreifen und den Berg hinaufzutragen, auch wenn er wieder runterrollt. Albert Camus hat ja gesagt, Sisyphos sei ein glücklicher Mensch gewesen. Also das ist natürlich nicht ohne ein gewisses Maß von Scherz zu behaupten, aber ich glaube, diese Perspektive, sie suchen weiterhin. Und zwar jetzt nicht, weil sie jetzt so sagen, irgendwann muss das ja mal ein Ende haben, sondern weil sie eingesehen haben, dass das hier die adäquate intellektuelle Praxis auf diesem Feld ist, das Suchen immer weiter fortzusetzen und immer wieder neu aufzunehmen.
Aber der Progressus ad infinitum, das ist doch sozusagen der große Sündenfall, das ist ja überall beklagt worden.
Ja, aber das machen sie ja nicht. Der Regress ad infinitum ist ja der Versuch, in diesem Prozess zum Ende zu springen und das Gesamtergebnis vorwegzunehmen. Genau das verbieten sie sich ab. Sie sagen nur, wir, for the time being, setzen das Untersuchen fort und wir können gegenüber denjenigen, die sagen, sie hätten einen Abschluss der Untersuchung gefunden, gut argumentieren, dass das nicht der Fall ist. Deswegen setzen wir die Untersuchung fort. Und das ist, glaube ich, tatsächlich konsistent. Es ist eben kein Regress. Der Regress würde ja heißen, und wir wissen, dass das Resultat des Gesamtprozesses sein wird. Und diese zusätzliche These könnte man eines Idemos und Sextus Empiricus sicherlich nicht entlocken. Soweit sind sie da kontrolliert und reflektiert.
Dass auch mit Popper hier Fallibilitätsvorbehalt.
Ja, aber Popper, das ist natürlich interessant, der Fallibilitätsvorbehalt, und ich denke schon, Sextus Empiricus kann man ein bisschen popperianisch lesen, bezieht sich auf die Wissenschaften, ja, nicht auf die Philosophie. In der Philosophie ist es, wenn ich das mal so sagen darf, im Grunde ähnlich wie in der Kunst. Also auch in der Kunst ist es ja so, es wird versucht, sozusagen das wirklich schöne Werk zu schaffen. Und es stellt sich heraus, das wirklich schöne Werk ist 1900 was anderes als im Jahr 2000 und war 1900 was anderes als im Jahr 1800. Ich nehme jetzt nur mal die Jahrhundertänderung. So kann man durch die Geschichte hindurchgehen und kann sagen, auch der Gedanke des wirklich schönen Werkes ist ein historischer. Wobei die Historisten daraus einen falschen Schluss gezogen haben. Die haben gesagt, wir können uns jetzt einfach in der Geschichte bedienen und nehmen dann ein Stück ägyptisches schönes Werk zusammen mit ein Stück Byzanz und bauen uns auf der Grundlage eine Villa. Und das hat dann Scheußlichkeiten ergeben, weil sie eben sich nicht mehr darauf eingelassen haben, diesen Prozess, dass man sozusagen das Schöne seiner Zeit dann auch schafft und begreift, auf sich zu nehmen. Und für die Philosophen gilt das natürlich schon mutatis mutandis. Es ist nicht so, wir schaffen als Philosophen ja keine schönen Werke, sondern wir versuchen als Philosophen, da würde ich immer noch Hegel folgen, den Geist unserer Zeit tatsächlich in Gedanken zu artikulieren.
Da fällt Schiller zurück, der versucht also das objektiv Schöne nach Kriterien genauer zu bestimmen ist.
Ja, ja. Aber auch Hegel weiß, dass das eine Bestimmung in seiner Zeit ist. Ja. Also, wenn man Hegel so lesen würde, Hegels Ästhetik, als ob da jetzt gewissermaßen überhistorisch die Maßstäbe entwickelt würden, dann glaube ich, hat man ihn schon falsch verstanden.
Und der Künstler will ja auch kein schönes Werk erschaffen.
Nicht unbedingt. Unter Umständen will er.
Normalerweise nicht. Also.
Nein, nein. Das ist sozusagen der Gesichtspunkt. Ja, er will schon ein Werk erschaffen.
Er will ein Werk, aber kein schönes Werk.
Ja. Ein Werk, das künstlerisch überzeugend ist, so würde ich das beschreiben.
Für ihn künstlerisch überzeugend.
Ja, ja, erstmal für ihn.
Er arbeitet ja nicht für die
Beschauer,
sondern er arbeitet
nicht für das Publikum. Das ist,
das ist
der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch, denke ich letztlich.
Ja.
Er arbeitet tatsächlich für das, was ihm dann als ein künstlerisch überzeugendes Werk evident ist. Das gilt auch für den Philosophen. Der Philosoph arbeitet daran, tatsächlich etwas zu produzieren, was für ihn wahrheitspolitisch evident ist. Ja, aber jedenfalls der radikale Philosoph weiß, dass das wahrheitspolitisch ist. Und dass er eben nicht sozusagen die anderen, die da noch wahrheitspolitisch zugange sind in seiner Zeit, damit vom Feld schlagen kann, sondern er kann ihnen eine Position entgegensetzen, argumentieren. Und der Prozess der Argumentation ist eben der Prozess, in dem diese philosophischen Positionen leben. Und wenn man sie da rausnimmt, sterben sie. Und das ist dann der Einwand gegen den Dogmatismus. Der Einwand gegen den Dogmatismus ist nicht, jedenfalls aus radikal-philosophischer Perspektive, dass er am Wahrheitsanspruch festhält, sondern der Anspruch ist, der Einwand ist, dass sie glauben, diesen Wahrheitsanspruch gewissermaßen aus dem wahrheitspolitischen Prozess herausnehmen zu können. Und das funktioniert gerade nicht, weil der Wahrheitsanspruch funktioniert überhaupt nur im Prozess der argumentativen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Positionen, die sich nicht so beseitigen lassen. Und ich denke, in Grenzen kann man sowas auch in der Kunst sehen. Gibt es auch immer ein Ringen zwischen unterschiedlichen Orientierungen. Und natürlich hat jede dieser Orientierungen den Anspruch, wir haben es jetzt, aber diesen Anspruch muss man eben auch in dieses Ringen, diesen Streit einbeziehen. Und ich glaube, das ist dann das, was die Metaphilosophie dann immer wieder leisten muss, das auch wirklich bewusst zu machen und dann eben auch auf der Grundlage tatsächlich zu argumentieren. Und was ich jetzt hier in dieser Vorlesung mache, ist ja der Versuch, gewissermaßen für meine philosophische Position historische Argumente zu sammeln. Und ich hoffe, die Skepsis ist hier von besonderer Bedeutung. Aber ich hoffe auch, dass natürlich die Art und Weise, wie dann auch andere philosophische Positionen in ihrer Argumentation lebendig gemacht werden können, halte ich selber für einen, in Anführungsstrichen, philosophischen Beweis dafür, dass meine Position eine relevante philosophische Position der heutigen Zeit ist. Das ist sozusagen der Hintergrund dieser Vorlesung. Ich fürchte, was ich Ihnen noch vortragen kann, ist noch mal was anderes. Das werde ich jetzt noch mal versuchen. Lassen Sie mir jetzt einen Moment technischer Zurichtung einräumen. Na. Ja, das soll er zumachen. Nämlich in der Darstellung von Sedley Long. Dazu bin ich nicht mehr gekommen in der Vorbereitung. So, jetzt mache ich das dann weg. bitte etwas Geduld. Das Problem, ich kann hier sozusagen nicht schnell hin und her springen. Also möglicherweise geht das, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also von da aus muss ich Sie noch ein bisschen um Geduld bitten. Mal schauen, vielleicht ist es besser, wenn ich hier. Also hier der erste Bericht, den ich Ihnen präsentieren kann, ist ein Ausspruch des Anisidemos, der gesagt hat, auch wenn er die Philosophie auf der Grundlage der Prinzipien der Urteilsenthaltung praktiziert hatte, hätte er deswegen nicht in den Einzelheiten des täglichen Lebens unsorgfältig gehandelt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese Skepsis ist überhaupt nicht eine Skepsis der Beliebigkeit, sondern in der Wissenschaft, im täglichen Leben, gibt es jeweils Kriterien des angemessenen Vorgehens. Und die muss man beachten. Man muss in dem Sinne sorgfältig sein. Also es ist nicht jetzt zu sagen, ist doch alles egal. Das ist ja ein falscher Gegenschluss aus dem philosophischen Wahrheitsanspruch. Ja, wenn man sagt, wenn, das hat Nietzsche ja in Ansätzen formuliert, wenn es eben keinen Gott gibt, so hat das Nietzsche gesagt, dann sind alle Möglichkeiten offen. Und diese Art von absoluter Wahrheit, die dann zu einer Relativität als Beliebigkeit führt, haben eben die Skeptiker wie Anisidemos gerade kritisiert, sodass eben das Postulat der Sorgfalt in der jeweiligen Sache, und ich denke, da kann man durchaus ergänzen, in Kenntnis von Sextus Empiricus, dass es eben auch die Sorgfalt in der jeweiligen Wissenschaft ist, die er gemeint. Es geht nicht nur darum, dass man eben sich, wenn man morgens sich anzieht, aus dem Fenster guckt und weiß, dass es regnet oder schneit und sich entsprechend anzieht, sondern es geht auch darum, dass wenn man sich mit Geografie oder Mathematik beschäftigt, sich eben aneignet, was der Stand der Debatte ist und entsprechend sorgfältig vorgeht. Ich glaube, das ist die erste wichtige Sache, die man hier ausziehen kann. Ja, hier vielleicht noch der Punkt, eine Sidemos hat offenbar auch den Pirro anders dargestellt als große Teile der Literatur, eben als jemand, der nicht etwa rücksichtslos und kühn war, wie das manche dargestellt haben, weil er eben sagte, das weiß man ja nicht, was kommt, sondern geradezu gegenteilig, als jemand, der diese Sorgfalt in allen Dingen praktiziert hätte. Ich zitiere: der weise Mann, dessen Selbstbeherrschung in allen Umständen ein Vorbild und Beispiel des Glücks ist, war durchaus gegenüber allen Positionen der hellenistischen Philosophie argumentationsfähig. Hier ist auch wieder dieser unkritische Begriff der Schule verwendet. Und in der Tat, Pyrrho und Diogenes von Sinope, das ist eine Verbindung, die man hier herstellen kann. Und Timon hat in der Tat auch in seiner Polemik gegen die geschraubte, anspruchsvolle Sprache der Philosophen auf kynische Positionen zurückgegriffen. So, dann versuchen wir mal doch zu springen. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Es ist schon bemerkenswert, dass eine Sidemos tatsächlich Glück als Ergebnis dieser Handlungsweise, dieser Herangehensweise verspricht und nicht bloß, wie Timon und Pyrrho wohl, Ataraxia. Ja, also er geht im Anspruch noch einen wichtigen Schritt weiter.
Was ist das Griechisch, dieses Pleasure?
Hedone. Also kann man genauso gut mit Freude übersetzen. Das ist wieder mit zu Pyrrho, da will ich jetzt nicht. Das ist hier nochmal eine interessante Interpretation. Es wird eben betont, dass Enesidemos sozusagen von der Figur des Pyrrho als Modell des unerschütterlichen und glücklichen Weisen ausging und gewissermaßen rekonstruiert hat eine konsistente philosophische Lehre, die dem zugrunde gelegt werden konnte. Also der Ausgangspunkt ist die Lebenspraxis des Pyrrho und eine Sidemos hat in Auseinandersetzung mit den anderen philosophischen Schulen dann gewissermaßen eine Philosophie formuliert, die als Begründung dieser Lebenspraxis funktionieren würde. Das ist, glaube ich, durchaus auch in Übereinstimmung mit dem, was ich jetzt hier in der Sitzung entwickelt habe. Und damit will ich dann für heute schließen und hoffe, Sie haben was davon gehabt. Und wünsche Ihnen schöne Ferien und nach den Ferien geht es natürlich weiter.